Hello, it's browser history, bitch.
Okay.
Wir fangen direkt mit einem kleinen Experiment an, Dennis. Würdest du dich selbst als einen Britney-Fan beschreiben?
Null.
Kannst du mir trotzdem 3 Songs von Britney nennen?
Ich mochte sehr, sehr gerne Scream and Shout.
Das wäre jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen wäre, ich sag's ganz ehrlich.
Hit Me Baby One More Time, Toxic. So.
Ja, crazy, oder? Also ich finde, das beweist schon ganz gut meinen Punkt.
Mhm.
Nämlich, dass Britney so groß ist, dass man überhaupt nicht an ihr vorbeikommt, selbst wenn man gar kein Fan ist. Dennis sagt, er ist kein Fan und kann aber gleich den weirdesten Song aller Zeiten nennen.
Der war richtig gut. 2012 ist ein richtig, richtig guter Clubbanger. Ja, also da war sie, das war Britney Brad Era. Ja, love it.
Wir packen ihn für euch in die Shownotes, falls ihr den auch auschecken wollt. Also für mich hat Britney Jean Spears lange auch so einen bestimmten Zeitgeist repräsentiert. Natürlich so die späten 90er, die frühen 2000er, eine tiefsitzende Jeans, Strasssteinchen in den Haaren. Ja, halt alles, was gerade wieder in ist, sag ich mal. Seit 2021 steht sie aber für viel, viel mehr.
Klar.
Sie ist ein Symbol geworden für den Kampf um Selbstbestimmung. Britney hat ja zwischen 2008 und 2021 für 13 Jahre nicht die rechtliche Kontrolle über ihr Leben und ihr Vermögen. Die hatte einen gerichtlich eingesetzten Vormund, besser gesagt, öfter waren es auch mehrere Vormünder, aber vor allem war es ihr Vater. Und das, obwohl sie in den Augen der Welt eine der mächtigsten Frauen überhaupt zu sein schien. Also es ist eigentlich fast unvorstellbar heute. Sie ist ein Superstar, unglaublich reich, unglaublich berühmt. Und trotzdem war sie total eingeschränkt in ihrem Leben, ohne dass es die Leute so richtig, ja, gewusst haben. Hast du es gewusst, Dennis, da? Also wie hast du so drauf geblickt?
Meine Britney-Knowledge war, ich mache als Teen MTV an und da sind ganz, ganz viele Britney-Songs. Und dann später halt so 2021, ne, war dann plötzlich halt diese ganze Free Britney-Bewegung so. Und dann kam irgendwie alles raus. Und ich glaube, ich habe das auch einfach nur so ein bisschen über Social Media mitbekommen. Ich glaube, ich habe irgendwie geschmunzelt mal, als es so Social Media Posts gab, über dass Britney angeblich irgendwie nicht die Kontrolle über ihr Leben hat. Und ich dachte so, ach Gott, was ein Schmarrn. So, das ist ja irgendwie komische Verschwörungstheorien und so. Und war dann später ein paar Jahre dann doch ein bisschen überrascht, wie viel davon gestimmt hat.
Genau so ging es mir auch. Und deswegen schauen wir uns nochmal ganz genau nicht nur die Sängerin und ihre Geschichte an, sondern wir schauen uns vor allem eine Gruppe an, eine Menschengruppe, die dafür bekannt geworden ist, dass sie Britney ja befreit haben. Auf jeden Fall war das ihr Slogan, das war die Free Britney-Bewegung. Das war vor allem natürlich Fans von ihr, die auf Social Media, aber auch in Real Life so Demos gemacht haben und immer gefordert haben, ja, wir müssen Britney befreien. Aber wie gesagt, ne, lange hat da keiner drauf reagiert. Dennis hat auch schon gesagt, dass er so ein bisschen, ja, dass man es vielleicht auch lange nicht so geglaubt hat. Und wir schauen uns deswegen heute an, wie groß dieser Einfluss von Free Britney zwischen den Gerichtsverhandlungen von Britney Spears, den Medienberichten und allen anderen Faktoren, die da halt irgendwie einen Einfluss haben können, wie groß der Einfluss von Free Britney tatsächlich war. Oder mit anderen Worten einfach nochmal ganz kurz leicht gesagt, hat Free Britney am Ende wirklich Britney Spears befreit?
Hi, ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir uns durch die Geschichte des Internets graben. Egal ob durch Foren, durch irgendwelche komischen Posts oder die Kommentarspalte. Eine absurde Story nach der anderen. Wir finden raus, wie uns das Internet zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ich bin Dennis Kogel.
Und ich bin Magdalena Pulz. Und heute geht's um eines der wohl lautesten digitalen Phänomene der letzten Jahre. Heute geht's um Free Britney. Ja, wir steigen direkt rein und zwar am Anfang. Dennis, was schätzt du, wann hat zum ersten Mal jemand gefordert, dass Britney befreit werden soll?
Oh Mann, ich wünschte, ich hätte mir mehr gemerkt, als ich mich mal mit Britney Spears Leben beschäftigt habe. Ich würde sagen 2008.
Wow, nicht schlecht. Du bist ganz knapp daneben. Das erste Mal, dass jemand Free Britney fordert, das ist knapp ein Jahr, nachdem Britney von einem Gericht unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt worden ist.
Aha.
Das war 2008 und das bedeutet, dass das erste Mal gefordert worden ist, war 2009.
Ah.
Und das ist natürlich jemand aus Britneys Fangemeinde, die sich übrigens die Britney Army nennen.
Die Britney Army, natürlich.
Genau, und der Name war John Miller. Und Miller ist damals ein junger Student und er ist der Gründer von Breathe Heavy, einer Britney-Fanseite, die er 2004 aufgezogen hat und die es übrigens auch noch heute gibt und die heute mehr als 100.000 Nutzer haben soll. Also,
wirklich? Ja? Ist das ein Songzitat oder sowas?
Ich glaube nicht.
Okay, ich finde es irgendwie witzig. Ich pendle gerade so zwischen, hin und her zwischen, ich entlarve mich als so ein Britney-Fan und ich habe keine Ahnung. Das ist so 2008, bam. Breathe Heavy, ist das ein Songzitat? Keine Ahnung.
Am Ende kommt raus, dass du Breathe Heavy gegründet hast. Und Miller sagt eben, dass er das schon damals, also 2009, nicht verstanden hat. Also wie dieser berühmte, ikonische Popstar auf Tour gehen kann, Alben herausbringen, Interviews geben, ihre Kinder großziehen und halt gleichzeitig von den Gerichten als jemand eingestuft wird, der nicht kompetent ist. Und er sagt, das hat für ihn schon damals einfach überhaupt gar keinen Sinn gegeben. Und bevor wir uns jetzt aber die Free Britney-Bewegung anschauen, müssen wir vielleicht doch nochmal ganz kurz eben auf Britneys Vergangenheit zoomen. Weil wie kam denn das eigentlich, dass Britney damals in die Vormundschaft gekommen ist? Ich weiß nicht, Dennis, erinnerst du dich noch an irgendwas?
Nein, ich erinnere mich an Toxic und dass ich das gerne gehört habe. Und dann habe ich, glaube ich, nicht die Celebrity-Presse Presse verfolgt. Aber das war doch irgendwie alles so um die Zeit, da war sie mal mit Kevin Federline zusammen, dem Background-Tänzer. Und dann war irgendwie wilde Zeit und dann gab es irgendwie diesen, oh richtig, dann gab es diesen crazy Moment, wo diese Fotos rumgingen, Britney mit Glatze, weil sie sich irgendwie die Haare abrasiert hat und das haben irgendwie alle geteilt und dann war so, okay, sie hat den Verstand verloren und dann, weiß ich nicht, gab es irgendwie viele Mutmaßungen und dann kam das, glaube ich, oder?
Ja, beeindruckend, Dennis. Also du bist wirklich, wirklich
okay, schon wieder
nahe dran.
Die Nadel geht wieder zu totaler Britney-Fan. Okay, alles klar.
Britney wird 1999 mit ihrem Hit, ihrer Hit-Single und auch ihrem Hit-Album, das gleich heißt Baby One More Time, der Popstar. Ihr Image war aber von Anfang an so ein bisschen Thema. Also erst war sie ja so dieses unschuldige, aber trotzdem natürlich sexy Schulmädchen. Und dann war sie auf einmal Anfang der 2000er femme fatale. Toxic kommt raus und sie hat nur so einen kleinen Glitzeranzug an und so. Und natürlich war ihr Privatleben auch immer im Fokus. Also die Beziehung und Trennung von Justin Timberlake erstmal noch. Dann die Hochzeit mit Kevin Federline, den du gerade schon erwähnt hast. Das volle Programm. Mitte der 2000er war sie eigentlich immer noch mega, mega erfolgreich. Sie war reich, sie war Mutter. Der Druck ist dann wohl zu viel geworden. Besonders als dann eben ihr Familienleben ins Wanken gerät. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes reicht sie Ende 2006 die Scheidung ein. Und ja, dann gibt es einen öffentlichen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Partner Kevin Federline. Und das macht halt alles immer nur schlimmer und schlimmer. Und 2007 wird dann klar, wie schlecht es ihr wirklich geht. Du hast schon dieses bekannte Bild erwähnt. Ich habe es dir auch mitgebracht als Link. Schau doch nochmal drauf. Vielleicht kannst du nochmal, vielleicht hast du ja nochmal einen Eindruck dazu.
Okay, sorry, das tut mir. Das Bild ist so ein bisschen.
Es ist schlimmer, als man denkt.
Es ist schlimmer, als man denkt, aber es ist ein bisschen geil. Okay. Jo, also Britney ist da. Weiße kurze Hose, weißer Hoodie, weiße Sneaker und keine Haare. Sie hat sich die Haare abrasiert, sie hat eine Glatze und in den Händen hält sie einen grünen Regenschirm mit so einem Holzgriff und schwingt ihn gerade, um die Scheibe von einem Auto einzuschlagen.
Genau, das ist diese Zeit, das ist ein Paparazzi-Auto und das ist diese Zeit, wo die Paparazzis sie halt total krass gejagt haben und sie offensichtlich die Geduld verloren hat, sage ich mal so.
Ja.
Also ich meine, sie sieht halt nicht aus, wie man Britney in Erinnerung hat, als sexy, blondes Girl, sondern...
Ich finde, sie sieht halt wie jemand aus, der halt irgendwie aufgestanden ist to fuck shit up. Also ich finde, sie sieht powerful aus. Ich finde, sie ist so, wow, okay, Britney, let's go.
Also es ist wirklich ein episches Bild. Übrigens, wenn ihr das auch sehen wollt, alle Bilder, Zitate und Videos, die wir diese Folge erwähnen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Deswegen klickt euch doch gerne mal rein. Ja, dieses Bild ist nicht nur für mich und nicht nur für dich irgendwie strong, sondern es gab damals so unter uns Millennials ja auch so ein Sprichwort. Keine Ahnung, ob du dich erinnerst, Dennis, aber es ging ungefähr so. If Britney could get through 2007, I can get through Wednesday. Also, wenn Britney durch 2007 gekommen ist, dann komme ich auch noch durch diesen Mittwoch oder wahlweise, ne? Montag oder Dienstag. Du weißt, was ich meine.
Das Anus Horribilis von Britney Spears. So.
Oh, sehr schlau, Dennis, sehr schlau. Was damals wirklich passiert ist, ob und wenn, wie psychisch Britney belastet oder krank war, das weiß man natürlich eigentlich nicht so ganz genau. Damals hat es total viele Gerüchte gegeben. Heute heißt es manchmal, dass sie vielleicht unter einer postnatalen Depression gelitten haben könnte, aber also es ist wirklich, man weiß es nicht. Sicher ist, dass die Medien halt ihre Eskapaden total ausgeschlachtet haben. Im Januar 2008 eskaliert es dann nochmal so richtig und Dennis, magst du mal gucken und uns dann erzählen, was du da siehst?
Ah ja.
It all began last night after police and medical staff were called to her home in Beverly Hills. 3 hours later, she was carried out before the ever-present paparazzi and cameras. She was, said a police spokesman, under the influence of an unnamed substance and had apparently been refusing to return her two young sons to her ex-husband, Kevin Federline. He has custody. She has limited visiting rights. Under a police escort, she was taken to hospital where reports say doctors are evaluating her mental state. One of her sons is said to be with her. It is bizarre, sad and according to some far from surprising.
Ja, krass. Okay, also da sieht man in Aufnahmen von so, fast schon so Helikopteraufnahmen, wie Britney aus ihrer Villa auf so einer Krankenhausliege rausgetragen wird. Ich glaube auch halt irgendwie, ne, auch fixiert. So, also wirklich total krass, wo man dann merkt, okay, wow, also entweder ist es jemand, mit dem es richtig, richtig schlimm geht, oder sie wird da wirklich irgendwie komplett ihrer Freiheit beraubt. Also da heißt es auch, ne, sie sei angeblich auf irgendwelchen Substanzen und so und man würde sich Sorgen machen um ihre Gesundheit und sowas. Also ja, krass. Die Aufnahmen habe ich, also ich wusste davon oder habe davon gehört, habe das als Britney-Head natürlich verfolgt, aber ich habe die Bilder nicht gesehen.
Das ist richtig krass, es sind Krankenwagen da, es sind irgendwie natürlich 1000 Paparazzi da, es sind Schaulustige da, sie wird irgendwie rausgetragen. Ja, der Hintergrund war, dass sie sich eben mit den Kindern verbarrikadiert hat, weil sie halt die Kinder nicht zurück an ihren Ex-Partner zurückgeben wollte. Und die Situation ist eskaliert. Auch heute weiß man darüber eigentlich nicht so viel. Wir wissen nicht, ob sie wirklich auf irgendwelchen Substanzen war oder nicht und wie es ihr gegangen ist und alles. Aber sicher ist, dass sie eben abgeholt worden ist, dass sie danach in verschiedene Kliniken geliefert worden ist, aus denen sie dann zum Teil schnell wieder rausgekommen ist. Also erstmal ist sie tatsächlich in eine Entzugsklinik gekommen, war da aber eigentlich nur 2 Tage und danach ging es eigentlich eher in psychische Kliniken. Also man, wie sehr das mit den Substanzen stimmt, das weiß man heute überhaupt nicht mehr.
Mhm.
Dann war sie sicher noch ein paar Wochen, war sie dann draußen immer mal wieder und hat auch da, also es gab halt ständig irgendwelche Nachrichten über sie, sie ist zu schnell gefahren, Drunk Driving, der Sorgerechtsstreit ging weiter. Also sie hat halt nur negative Schlagzeilen fabriziert in dieser Zeit. Es war ein totales Tohuwabohu. Die Klatschpresse überschlägt sich. Und irgendwo in diesem ganzen Chaos von Dingen, die Britney macht und die rund um Britney passieren, gibt es auf einmal diese kleine Schlagzeile hier. Und die heißt: Gericht gibt Vater Kontrolle über Britney. Dennis, Hand aufs Herz, hast du es damals 2008 schon mitbekommen?
Natürlich, als großer Britney-Head. Nein, überhaupt nicht, null. Also das hat mich nicht interessiert. Ich glaube, ich war damals ein unreflektierterer Mensch und dachte, hahaha, die ist total durchgeknallt, so.
Ja. Ich habe es auch nicht mitbekommen und wenn ich es mitbekommen hätte, ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte ich ja gedacht, ja, ist halt sowas, was man halt so temporär mal macht, ne?
Ja.
Bis sich jemand wieder da rappelt und aus der Psychiatrie wieder entlassen wird und dann wird sie auch aus der Vormundschaft von ihrem Vater entlassen oder irgendwie so hätte ich mir das wahrscheinlich erklärt.
Ja, es klingt ja auch nicht so furchtbar, so, ja, die eigenen Eltern, so, also im besten Fall hat man da ein vertrauensvolles Verhältnis und denkt so, ja, die passen schon auf, so, alles cool.
Ja. Und Britney hat dann auch tatsächlich es geschafft, dass man recht schnell, also verhältnismäßig dafür, wie wild alles davor war, also dass man es recht schnell wieder vergessen hat. Also gerade, weil sie halt im professionellen Bereich eigentlich erstaunlich stabil war. Also wenn man jetzt hier mal so den einen oder anderen wackeligen Live-Auftritt ausklammert. Aber sie hat zum Beispiel sowohl 2007 als auch 2008 Alben mit Hits wie Piece of Me und Womanizer rausgebracht. In den Jahren darauf ist sie auf US-Tournee gegangen. Sie war dann auf Welttournee. Sie war ab 2012 Gastjudge bei X-Factor und startete dann 2013 eine 4 Jahre dauernde extrem erfolgreiche Las Vegas Residency. Und die nächste Show wurde dann sogar 2018 schon angekündigt. Also sie war einfach on top, mehr als ein Jahrzehnt lang danach. Eine klassische Superstar-Karriere und ja, natürlich irgendwie ihr Instagram-Account war ab 2015 etwas weird, aber ansonsten war es Glamour, Glitter, Britney Bitch. Und dann 2021 kam es ganz anders. Du hattest es vorhin schon erwähnt, Dennis, dass ab da wir alle auf einmal ganz anders drauf geschaut haben. Weil ab da waren so die Zeitungen, das Internet, Talkshows und alles war auf einmal voll mit einem Schlachtruf. Und der war Free Britney.
Free Britney. Ja, das war wirklich wie eine krasse Bewegung, die sich so aus dem Internet heraus entwickelt hat. Das fand ich irgendwie spannend. Und dann musste man irgendwie da drauf gucken, war so, wie haben die sich formiert? Was sind das für Leute? Was fordern die? Was ist da los? Und das war dann plötzlich ziemlich spannend.
Und wie das passiert ist, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Ich weiß noch, dass ich mich, als ich davon das erste Mal gehört habe, schon gewundert habe. So, es gab irgendwie so krasse Gerüchte, ne, dass Britney seit 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters gestanden hat, dass sie gezwungen worden ist, viel zu arbeiten, krasse Medikamente genommen haben soll, nicht selbst über ihre Verhütung entscheiden durfte, keinen Zugang zu ihrem Handy hatte, keinen Zugang zu ihrem Geld hatte und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, in den ersten Wochen habe ich gedacht, ganz ehrlich, ja, Conspiracy Theory, Verschwörungstheorie, ist ja klar, hier mal wieder so ein Star, wo halt, ja, keine Ahnung, die Menschen einfach die crazysten Sachen behaupten und ja. Und heute wissen wir ja, dass das alles gestimmt hat. Also, dass Britney Spears tatsächlich so eben jahrelang durch die Hölle gegangen ist. Die Vormundschaft ist mittlerweile beendet, das wissen wir, glaube ich, alle. Und dass das alles so gekommen ist, dafür wird eben gerne diese eine Gruppe gepriesen, die Free Britney Gruppe. Und ob die wirklich Britney Spears befreit hat, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Und wie ich ganz am Anfang erzählt habe, so das erste Mal, dass jemand Free Britney fordert, das ist der Superfan Jordan Miller auf seiner Fan-Homepage. Das ist im Jahr 2009, also ein paar Monate nachdem das mit der Vormundschaft bekannt geworden ist. Und das ist so gekommen, es hat tatsächlich schon 2008 Hinweise gegeben, dass Britney gar nicht glücklich mit der Situation der Vormundschaft ist. Damals hat sie für die MTV-Dokumentation Britney for the Record mehrere längere Interviews gegeben. Da hat sie ihre Situation mit einer Gefängniszelle verglichen und ihr Leben als, in Anführungszeichen, zu kontrolliert. Es gibt keine Aufregung, keine Leidenschaft beschrieben.
If I wasn't under the restraints that I'm under right now, you know, with all the lawyers and doctors and people analyzing me every day and all that kind of stuff, like if that wasn't there, I'd feel so liberated and feel like myself. When I tell them the way I feel, it's like they hear me, but they really not listening. They're hearing what they want to hear. They're not really listening to what I'm telling them. It's like, it's bad.
Oh, wow. Okay, also sie weint da fast im Interview und sagt, it's bad. Und sagt, dass niemand zuhört und hört, wie sie sagt, dass es ihr nicht gut geht. Das ist, ich finde, das ist schon ziemlich eindeutig so.
Ja, gerade auch am Anfang, da sagt sie, wenn ich nicht unter den Beschränkungen stehen würde, unter denen ich jetzt bin, mit den Anwälten und den Ärzten und den Leuten, die mich jeden Tag analysieren, wenn das nicht da wäre, dann würde ich mich so befreit fühlen. Also es ist so schon recht deutlich, sage ich jetzt mal.
Wann war diese Doku nochmal?
Die war 2008 ist die rausgekommen tatsächlich.
Okay, also 2008 sagt sie das und 13 Jahre später sind wir so, aber stimmt das wirklich so? Nee, die hat das selber gesagt von 2008. Jesus, okay, krass.
Das ist schon krass, ja. Ich meine, natürlich hat nicht jeder diese Doku geschaut, aber wer die Doku geschaut hat, sind die Britney-Fans, also die Britney-Army. Und die fängt natürlich direkt an, genauer drüber nachzudenken. Was ist so eine Vormundschaft eigentlich? Was kann das für Britney bedeuten? Was können wir rausfinden? Und da hat eben jemand auf der Fanseite Breathe Heavy behauptet, dass Britneys Vater ihr das Handy weggenommen habe. Und Superfan Jordan Miller schreibt dann drunter, Open your eyes, Free Britney. Und das soll das erste Free Britney gewesen sein. Man könnte jetzt meinen, das ist keine große Sache, ne? Dass irgendein Typ in irgendeinem Fanforum in 2009 Free Britney schreibt. Aber ob du es glaubst oder nicht, Miller hat direkt einen Brief erhalten, in dem er aufgefordert worden ist, die Webseite abzuschalten. Und zwar von niemand Geringeren als, und jetzt halt dich fest, Dennis, von Britneys Vater und Vormund Jamie Spears selbst.
Krass.
Also von ganz oben sozusagen.
Wow. Okay, also, ja, wow. Also das ist wirklich so 1A Verschwörung, aber echt. So würde man das dann machen auch. Ja, okay, krass.
Ich meine, die Anwälte haben natürlich noch andere Gründe dafür genannt, warum die Webseite abgeschaltet werden soll. Es soll da irgendwie auch um Urheberrechtsverletzungen gegangen sein, weil die natürlich irgendwie Songtexte und Clips da hatten und sowas. Aber also Miller ist sich total sicher, dass es darum ging, dass das Narrativ rund um Britney kontrolliert werden soll. Aber natürlich, wenn der Brief von Papa Spears einen Effekt hatte, dann natürlich eher den gegenteiligen. die Britney Army war gefestigt in ihrem Glauben, irgendwas stimmt hier nicht. Wobei man sagen muss, es ist auch nicht gleich zu so einer riesigen Bewegung geworden, wie wir es jetzt irgendwie aus 2020 kannten oder sowas. Es waren erstmal nur so ein paar Fans, ne? Superfans, die sich irgendwie das mal genauer angeschaut haben. Aber die Frage, die man natürlich schon hat, wenn es schon so lange Gerüchte gibt, warum hat es dann trotzdem 10 Jahre gedauert, bis es zu einem öffentlichen Aufschrei gekommen ist? Ich weiß nicht, Dennis, vielleicht hast du eine These.
Ich glaube, wir haben ganz lange Zeit Britney Spears nicht als Künstlerin verstanden und nicht als echte Person, nicht als echten Menschen, sondern als so ein künstliches Popkonstrukt, die keine echten wahren Gefühle haben kann. Und ich glaube, das hat sich über die Jahre verändert und ich glaube, wir waren einfach unmenschlich und gemein und haben sie nicht ernst genommen.
Hundertprozentig. Also es ist garantiert ein Teil davon. Wir haben halt irgendwie uns lustig gemacht über Britney, das war alles fun, sie hatte eine Glatze. Dann hat sie ein bisschen geweint, aber naja, sie ist auch ein bisschen selber schuld. Sie muss ja nicht mit einem Regenschirm auf ein Paparazzi-Auto einhauen, basically.
Ja, genau. Nee, es ist halt so, die konnte man ja auch nicht ernst nehmen. Das war ja so, das ist ja, also quasi, ich fand Britney dann so als erwachsener Mensch dann auch nicht mehr cool. So, das war dann so, ja, okay, die ist halt so ein künstlicher Popstar, die ist halt irgendwie komisch. So. Ich hatte da wenig Empathie, glaube ich.
Und wenn man die Künstlerin nicht ernst nimmt, dann nimmt man natürlich auch ihr Fandom, also ihre Fans, nicht ernst, weil
null.
Wer würde sich denn ernsthaft dieser Frau verschreiben? So.
Ja.
Und da gibt es tatsächlich auch einen viralen Internetmoment, der das total gut illustriert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gibt ein Meme, das so dafür steht, wie wir über Britney-Fans gelacht haben. Und das ist das Leave Britney Alone Meme, das Lass Britney in Ruhe.
Oh ja, natürlich.
Ich dachte, wir könnten einmal ganz kurz reinschauen. Das ist ein Video, das ein Content Creator damals gemacht hat. Es war 2007, eben im harten Jahr von Britney, noch vor der Vormundschaft. Und der hat irgendwie 4 Minuten in die Kamera gesprochen und gefordert, dass wir jetzt mal alle aufhören sollen, die ganze Zeit auf Britney rumzuhacken. Wir gucken uns einfach den Höhepunkt einmal ganz kurz an.
What you don't realize is that Britney's making you all this money and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more! Leave her alone! You're lucky she even performed for you bastards! Leave Britney alone!
Chris Crocker.
Ja, Chris Crocker war das.
Ja, eine junge Person, blonde Haare, so ein bisschen so Emo-Style mit Kajal unter den Augen. Chris Crocker, Stimme überschlägt sich, ruft, Leave Britney alone! Und das ist so ikonisch. Das war so ikonisch. Und das hat auch dafür gestanden, also für die Lächerlichkeit von Fans hat das gestanden. Und auch diesen Menschen hat man sich krass lustig gemacht. Ja, haha, der hat Gefühle im Internet. Was ein Loser. So, das war so der Tenor.
Es war wirklich Wahnsinn, wie riesig das damals war. Es hat innerhalb von 24 Stunden mehr als 2 Millionen Views bekommen. Und es haben sich alle darüber lustig gemacht. Also es gab Parodien, es gab Memes. Und sogar ich kannte das, obwohl ich jetzt wirklich nicht so groß in der Internet-Culture unterwegs war in 2007. Aber ja, und ich glaube, dass halt dieses Meme einer der Gründe ist, warum die Free Britney-Bewegung lange nicht halt ernst genommen worden ist, weil es klingt ja schon so ähnlich. Ne? Wir haben irgendwie Free Britney und wir haben Leave Britney Alone und bis heute, also ich habe vor der Folge ein bisschen rumgefragt, noch bei anderen Menschen, die nicht so in der Popkultur Szene involviert sind und die konnten das nicht unterscheiden. Also die wussten, da gab es irgendwie was, aber konnten das überhaupt nicht differenzieren und das fand ich schon interessant auf jeden Fall. Ein anderer Grund, warum halt die Free Britney-Bewegung nicht ernst genommen worden ist, ist halt, dass schon auch, dass Britney nie wieder was gesagt hat zu dem ganzen Thema nach 2008. Also wie gesagt, es gibt diese eine Doku und danach war sie halt immer on message. Sie war immer, nee, alles super, mir geht's gut. Und es gab diese öffentlichen Auftritte und das war's so. Und natürlich hat dann keiner so das so richtig ernst genommen. Und noch dazu haben halt auch einfach viele Menschen vergessen, dass es diese Vormundschaft gibt, weil das waren nicht viele den Nachrichten. Die Britney Army wusste das. Man konnte das auch immer noch nachschauen, dass das immer noch so ist. Aber ich hatte das nicht am Kopf, dass das so ist. Und glaube auch, dass das einer der Gründe ist, dass halt natürlich keiner irgendwie das so verstanden hat, was die da jetzt eigentlich wollen, die Free Britney-Leute. Und es gab dann einen Moment, in dem sich das so ein bisschen geändert hat. Und wo das aus so einer kleinen, besorgten Fan-Community zu einer größeren Bewegung erstmal geworden ist. Und das war der Domination-Moment. Das war 2018. Und das hätte eigentlich ein Triumph für Britney sein sollen. Und zwar sollte sie da ihre zweite Las Vegas-Show announcen. Und die hätte eben Domination heißen sollen. Dieses Announcement wurde super groß aufgefahren. Vor dem Park MGM Casino, wo das hätte stattfinden sollen, haben sich hunderte Fans und Journalisten versammelt. Britney hat so einen großen Auftritt, wo sie mit einer Plattform aus einer Luke auf die Bühne gefahren wird. Es gibt eine Nebelmaschine, es gibt Scheinwerfer. Und dann wird sie so hochgefahren, Musik geht an, sie steht da oben und sie sagt einfach nichts. Ne? Also sie singt auch nichts, sondern sie steht auf dieser Plattform. Und dann geht sie einfach runter, rennt quasi durch die Fans durch, dann zieht sie sie durch, sie gibt so zwei, drei Unterschriften, aber es ist wirklich alles sehr, sehr flott. Sie hüpft in ein Auto und fährt davon und das war's.
What?
Das macht die Britney-Armee jetzt echt stutzig.
Ja.
Vor allem, weil dann tatsächlich wenige Wochen nach diesem seltsamen Auftritt die Show einfach auch wirklich abgesagt wird und Britney eine unbefristete Arbeitspause ankündigt. Die Begründung war offiziell, dass ihr Vater sehr krank sei. Aber ja, man kann so ab der Absage sehen, wie das Thema anfängt, halt viral zu gehen. Mehr und mehr Menschen beginnen sich für das Mysterium Britney zu interessieren. Warum hat sie diese Show abgesagt? Was war es für ein komischer Auftritt? Und dann gibt es auch zum ersten Mal so eine Art Hard Proof, dass im Hause Spears irgendwas nicht stimmt. Weil dann landet nämlich ein anonymer Anruf bei einem Britney Spears Fan-Podcast.
Natürlich, der Britney Spears Fan-Podcast. Ja, natürlich. Ja, klar.
Hi there. I cannot disclose who I am. I just heard the latest episode. You guys are onto something. I used to be a paralegal for an attorney that worked with Britney's conservatorship. I am no longer with them. And what is happening is disturbing, to say the least.
Also der Anrufer sagt, er sei ein Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei gewesen, die für Britneys Vormunde gearbeitet hätte. Und er sagt dann später in dem Anruf noch, dass die Sängerin seit Wochen gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Klinik sei. Der Aufenthalt sowie der Grund dafür werde vertuscht. Und ja, da gibt's kein Halten mehr. Also die Bewegung, die Free Britney-Bewegung wird riesig und größer und größer. Es fängt an, halt so eine richtige Detektivsuche zu werden. Eigentlich so ein bisschen wie, was du beschrieben hast in deiner Folge über True Crime. Ja, aber halt von außen ist halt alles, was man von dieser Free Britney-Bewegung mitbekommen hat, war so diese seltsame Clue-Suche unter Britneys Instagram-Posts.
Ja, ja, ich hab darauf gewartet, dass das kommt. Weil das war halt so ein cooler Moment, ja, wo dann Leute angefangen haben, diese Instagram-Posts von Britney anzugucken, weil daran erinnere ich mich, dass das schon da war, bevor diese Bewegung richtig Fahrt aufgenommen hat, dass irgendwie Leute gesagt haben, ja, das ist echt interessant, was da auf Instagram passiert. Erzähl mal.
Britney hat ihren Instagram-Account seit ungefähr 2015. Ihr Content ist so ein bisschen seltsam, denn man sieht sie oft irgendwie halbnackt rumtanzen oder sie postet total oft das gleiche Selfie mit verschiedenen Filtern. Also es ist alles immer so ein bisschen nicht so professionell wie vielleicht bei anderen Accounts, würde ich sagen. Und da haben die Leute halt alles Mögliche reininterpretiert, weil sie so angenommen haben, dass da könnte sie versuchen, Messages zu uns zu bekommen, ja, wie es ihr wirklich geht, so. Nach dem Motto so, zwinker zweimal, wenn alles okay ist, Britney. Und das hat dafür gesorgt, dass das halt alles komplett überinterpretiert worden ist. Also von Yoga-Posen, die sie gepostet hat, in die dann irgendwelche Buchstaben reininterpretiert worden sind. Wimpern von ihren Augen, wo jemand gelesen haben will, dass es 911 nummeriert, die Notfallnummer in den USA. Oder ja, jeder Schatten, jedes Pigmentfleckchen wurde als blauer Fleck interpretiert, als Beweis dafür, dass Britney misshandelt wird. Oder Leute haben auch immer wieder geschrieben, dass die Frau auf den Bildern sei ja auch gar nicht die echte Britney. Und.
Okay. Aber gab's da nicht mal diese eine Sache mit dem Kleid, wo irgendwie jemand einen Kommentar geschrieben hat von wegen, hier zieh in deinem nächsten Post ein gelbes Kleid an, wenn es dir wirklich schlecht geht und du, und dann war der nächste Post und sie hatte ein gelbes Kleid und war so, holy shit, es stimmt, es ist ein Ruf nach Hilfe.
Und dann hat die im Sommer ein gelbes Kleid an, crazy.
Das macht niemand.
Wenn man das so gesehen hat, dann hat es natürlich nicht dazu beigetragen, dass man die Free Britney-Bewegung besonders ernst genommen hat, ehrlich gesagt. Also, weil es gibt eigentlich schon immer, wie um jeden Popstar, gibt es auch in Britney Spears halt viele Verschwörungstheorien. Und da ist es einfach schwierig, manchmal Sinn von Unsinn zu trennen. Also so eine Theorie besagt zum Beispiel, dass Britney ihre echte Stimme verloren hat und seit 2000 eigentlich jemand anderes für sie singt. Oder noch extremer, manche glauben, dass sie eben durch einen Doppelgänger ersetzt worden ist, so wie es auch von Avril Lavigne behauptet wird.
Und wirklich?
Ja, ja. Und ich persönlich finde ja, dass Britney Spears ist gefangen und wird gezwungen zu performen und hat kein Handy und darf nicht Auto fahren. Das klingt jetzt auf den ersten Blick, finde ich, fast ähnlich abwegig wie diese ganzen älteren Verschwörungstheorien. Und das hat sich natürlich auch im Netz alles so ein bisschen vermischt. Also es war schwierig zu sagen sozusagen, was sind eigentlich Dinge, die jemand wirklich echt recherchiert hat? Wofür gibt es eigentlich so halbwegs zuverlässige Quellen? Und was ist irgendein totaler Bums, den sich irgendwer ausgedacht hat und den er jetzt auch unter Hashtag Free Britney postet sozusagen so.
Ja, ich fand das damals ungefähr so auf dem Level von Leuten, die behaupten, dass die Erde flach ist. Man findet es irgendwie lustig und man macht Witze drüber und so. Und man denkt auch, ja, vielleicht haben die wirklich einen Knall so. Also vielleicht muss man denen helfen, so, aber es ist schon lustig drauf zu schauen.
Also die Free Britney-Bewegung, die hat natürlich dann Aufmerksamkeit generiert. Die haben immer mal wieder demonstriert. Trotzdem ist es irgendwie nicht so richtig in der Öffentlichkeit durchgeschlagen. Obwohl Britney 2020 zum ersten Mal nochmal versucht hat, gegen die Vormundschaft vorzugehen und man das auch wusste gerichtlich. Also, und trotzdem, irgendwie hat sich der Wind öffentlich nicht gedreht. Und dann ist aber nochmal was passiert, was dafür gesorgt hat, dass es auf einmal alle ganz anders gesehen haben. Und das war eine Doku von der New York Times, die am 5. Februar 2021 erschienen ist. Und die Doku hieß Framing Britney Spears. Und diese Doku ändert dann tatsächlich alles. Also zwei Tage drauf trendet auf Twitter der Ausdruck "We are sorry, Britney. Es tut uns leid, Britney." Mehr und mehr Stars äußern da ihren Beistand für sie. Miley Cyrus, Dua Lipa, Kim Kardashian, Paris Hilton, Olivia Newton-John, Sam Smith, Charlie Puth, Courtney Love, John Bon Jovi, Pitbull. Also wirklich alle und natürlich auch alle anderen Menschen.
Pitbull. Gut, dass der dabei war.
Hey, der ist auch nicht unwichtiger als Kim Kardashian.
Naja.
Und das ist dann tatsächlich der Moment, in dem sie anfängt, alles für Britney zu ändern. Also sie kann dann tatsächlich gerichtlich erwirken, dass sie komplett aus der Vormundschaft rauskommt. Und die Frage, die sich mir dann sozusagen im Nachhinein da stellt, ist das jetzt eigentlich ein Verdienst der Free Britney-Bewegung, dass das so gekommen ist? Oder ist das nicht eigentlich ein Verdienst von klassischen Medien, genauer gesagt der New York Times? Weil da hat sich ja erstmal was gedreht. Was ist so dein Feeling?
Aha. Okay, also ich habe das Gefühl, wir haben, also dass das Narrativ, das es etabliert ist, die Free Britney-Bewegung hat Britney befreit. So, also quasi, da waren die Leute online und deren Posts und Aufregung und Leave Britney Alone, das hat Britney befreit. Du hast aber recht, ich habe damit auch immer schon so mich gefragt, so okay, aber war das wirklich so? Also ich finde es interessant, dass du sagst, war das ein Verdienst von klassischen Medien, weil ich dachte, die New York Times hätte wahrscheinlich nicht diese Doku gemacht, gäbe es nicht irgendwie dieses Interesse von den Leuten da draußen. Aber ich habe mich auch einfach gefragt, war das Interesse so wichtig oder war das einfach etwas, woran Britney seit über 10 Jahren einfach selber gearbeitet hat? Es ist nicht so, dass das einfach Britneys Verdienst war und wir irgendwie da andere Leute suchen, weil wir Britney nicht genug zutrauen.
Das finde ich einen total schlauen Gedanken. Am Ende muss sie natürlich selbst zum Gericht gehen und muss selbst das irgendwie fordern. Aber sie war damit auch eine Zeit lang nicht erfolgreich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es sozusagen dieser öffentliche Druck auch Eindruck gemacht hat auf die Gerichte am Ende und Britney eventuell auch Mut geschöpft hat. Am Anfang hatte die ja nicht mal ihren eigenen Anwalt und so, also sondern so dieses Gefühl, ja, okay, da stehen Leute hinter mir und ich kann das fordern und die werden auch hinter mir stehen, selbst wenn das jetzt hier nochmal ein schmutziger Gerichtskrieg ist. Die erwarten das sogar von mir. Ich glaube, so eine Sicherheit hätte man Mitte der, sagen wir mal so 2013 oder sowas, vielleicht nicht haben können, als die Bewegung noch nicht so laut war.
Mhm.
Und generell habe ich so dieses Gefühl schon, die Free Britney-Bewegung hat da irgendwie so mehrere Jahre rumgewurstelt und dann kommt die New York Times und zack, alles ändert sich. Aber es liegt natürlich schon auch daran, was davor halt irgendwie auch schon unterwegs war. Also ich glaube, es braucht schon ein klassisches Medium, wo man irgendwie weiß und vertraut, dass jemand die alle Quellen gecheckt hat, das nochmal genau aufgeschrieben hat, recherchiert hat, man das nochmal nachlesen kann und sowas. Und man es eben auch trennen kann von diesem ganzen was sich sonst unter dem Hashtag FreeBritney versammelt hat. Es ist tatsächlich so, dass die New York Times das aber auch vorher schon am Schirm hatte. Also es gab schon 2016 einen großen Artikel darüber, wo sie über Britneys Vormundschaft gesprochen haben. Also ich würde nicht sagen, dass es nur die klassischen Medien sind, aber es hat auf jeden Fall so ein klassisches Medium gebraucht, um dieses Momentum des totalen, okay, krass, das stimmt, zu erzeugen.
Ja, und auch das Ganze zu legitimieren, ne? Auch für die Leute, die jetzt nicht, weiß nicht, nicht Instagram-Kommentare von Britney gucken und danach nach geheimen Botschaften suchen oder Britney-Fan-Podcasts hören oder sowas. Ich glaube, da gab es ganz, ganz viele Menschen, die davon auch einfach nichts mitbekommen haben.
Britney war dann auch total dankbar später ihrer Fangemeinde, vielleicht jetzt noch so kurz zum Schluss. Sie hat dann, nachdem sie quasi freigesprochen worden ist, hat sie nochmal gepostet und hat sie geschrieben: Good God, I love my fans so much. It's crazy. Ich liebe meine Fans so sehr. Es ist verrückt. I think I'm gonna cry the rest of the day. Ich werde den Rest des Tages weinen. Best day ever. Praise the Lord. Can I get an amen? Und dann Hashtag Freed Britney. Hashtag die befreite Britney.
Ja, das war ein schöner Moment. Das war süß. Das war so, wow. Ich finde, das ist so ein Moment, da kann sich das, also hat man sich so im Internet auf die Schulter geklopft, so, wir haben es geschafft. ich weiß nicht.
Es war
ich bin
so.
Immer noch so, haben wir es wirklich geschafft? Ich habe mich ehrlich gefreut. Ich habe mich ehrlich gefreut, dass sie diese ganze Situation los ist und hatte dann plötzlich irgendwie ganz, ganz viel Empathie mit einem Popstar, den Großteil meines Lebens nicht ernst genommen habe.
Das war Browser History über Free Britney. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail. Und zwar an hallo@browserhistory.de.
Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen haben, dann abonniert uns zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen. Browser History ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Podimo.
Alle Links zu den Zitaten dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Zum Team gehören Tatjana Tamerus, Christian Alt, Michael Badlewski, Joey Fleischhauer, Tristan Lehmann, Juliane Rinne, Maybrit Döge und Laura Schmidt.
Wir sind Dennis Kogel und
Magdalena Pulz und wir sagen Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.